muss. Zu allerletzt oder zu guter Letzt fast sind noch die Lösungen, die ich hier vorschlage, teilweise gar nicht möglich. Ja? Das wird im Anschluss, wenn über die Cloud geredet wird, noch ein bisschen besser illustriert, aber viele Sachen kann man einfach mit bestimmten Werkzeugen nicht mehr machen, ja? Und ist auch nicht vorgesehen. Bedeutet, es gibt keine Batterien, das Ganze wird so an euch, an Sie übergeben und wir hoffen mal, dass wir zumindest einen Dialog schaffen. Was hat Softwareentwicklung mit Daten zu tun? Naja, Daten sind überall. Also wir erzeugen täglich Daten, bewusst oder unbewusst. Ja. Ob die Daten jetzt ins Internet wandern, lokal bleiben, bei uns bleiben, ob sie sie mittragen, das ist mal irrelevant, aber die sind überall da. Hat man auch früher Informationen genannt, jetzt sind es Daten. Ja. Und neuerdings, seit ein paar Jahren, sollen diese Daten oder Informationen klassifiziert werden. Ich komme dann später darauf, warum man das wirklich tun sollte. Wenn man länger schon mit diesen Sachen zu tun hat, weiß man, das musste man schon immer. Ja? Weil wofür habe ich ein Drinnen und Draußen und ein Login und ein Logout, wenn ich nicht weiß, was das bedeutet? Also wenn ich verschiedene Zustände habe, wo ich bestimmte Daten sehen kann und dann vielleicht wieder nicht sehen kann, dann heißt das, ich habe eine Klassifizierung. Und das gab es früher auch schon. Die Daten bleiben nicht so, wie sie sind. Die werden entweder erstellt, bleiben dann so, dann werden sie mal geschützt, vielleicht werden sie verteilt, vielleicht werden sie modifiziert. Das ist für uns jetzt mal irrelevant. Ja, ich gehe mal davon aus, ja, das kann passieren und dass es da Regelungen gibt. Ja. Und das Ganze nennt sich dann Datenverarbeitung. Das ist mal, was ich jetzt zum Thema Daten sagen möchte, weil ich möchte jetzt mich ein bisschen mit der Software auseinandersetzen, die auf diese Daten wirkt. Ja. Das schaut dann ungefähr so aus. Es ist leider nicht mein Wohnzimmer, aber es gibt halt viele Applikationen. Ich meine, das ist jetzt ein Beispiel von der NASA. Das gibt es im Kleinen auch. Ja. Das gibt es in Büros, das gibt es im Privathaushalt mittlerweile. Ich habe überall Daten, Software und irgendwelche Systeme, die irgendwas machen. Ja. So, wenn man jetzt naiv hergeht und sagt, ich schreibe jetzt eine Software, ich modifiziere eine Software oder ich nehme ein Framework und baue mir irgendwas auf, dann ist der todsichere Weg ins Datenverderben. Ich nehme einen Prototypen, teste ihn und denke mir, ja, das reicht, damit kann ich anfangen. Dann komme ich drauf, stimmt, ich muss ja ein Login haben, ich will ins Internet, dann wird der schnell noch dazu gemacht oder wird einfach irgendwie hinzugefügt. Ja. Dann kommt man drauf, na, wenn ich ein Login habe, habe ich ja plötzlich mehr Rollen, vielleicht wie er und irgendjemand seine Einstellungen irgendwo speichern, das muss ich auch irgendwo ablegen, das kommt einfach irgendwo anders hin. Dann komme ich vielleicht drauf, ah ja, meine Applikation steht ja ganz alleine im Netz, die kann ja mit niemandem reden. Na, dann kommt einfach noch eine Social Media Anbindung dazu, kann auch irgendein Voice Assistant sein, wie auch immer. Dann komme ich drauf, das ist ja alles ziemlich teuer, ich kann mir das gar nicht leisten, also schiebe ich es irgendwo anders hin. Dann komme ich drauf, naja, die meisten Leute wissen gar nicht mehr, wie man Software installiert, wo sie herkommt. Ja. Weil Strom kommt aus der Steckdose, Wasser aus der Leitung und Software aus dem App Store, also muss der auch irgendwie dazu. Ja. Und dann komme ich drauf, jetzt habe ich es mit Unbekannten zu tun im Internet. Jetzt muss ich irgendwie meine Software noch schnell beschützen. Und wenn ich das alles zusammennehme, bin ich meistens bei irgendeinem Startup. Ja? Das ist jetzt keine, ich sag mal, soll jetzt kein Zynismus sein, sondern das Problem ist, Startups heißen genauso, weil sie gerade erst anfangen. Ja? Es gibt auch Startups, die haben ein Budget von 20 Milliarden Dollar. Ja? Und die fangen gerade erst an. Und die gibt es auch schon 2, 3, 4, 5, 10 Jahre, nennen sich Startup, weil es noch nicht so richtig läuft. Ja? Und wenn man diesen Weg nimmt, dann ist man in sehr kurzer Zeit vielleicht sehr erfolgreich, aber wenn die Software dann auch genauso ausschaut, ja, dann ist man einfach mitten in den Problemen. Ja? Und ich nenne jetzt hier keinen Namen, aber es gibt einen Haufen von Firmen, die genauso aufgebaut wurden, obwohl die Werbung was anderes verspricht. Ja? Das können wir uns offline gern darüber unterhalten, aber so ist meistens der Weg. Wenn eine Firma zum Beispiel sagt, ich habe eine Idee, ich brauche schnell eine Software und die muss schnell irgendwie raus, ja, dann passiert meistens das. Worüber ich nicht reden will, das können Rechtswissenschaftler besser als ich. Ich möchte die ganzen rechtlichen Rahmen mal ausklammern. ein Teil kommt in technischer Weise vielleicht noch zurück, ja, aber das möchte ich jetzt mal nicht genauer beleuchten, weil das ist mir einfach zu heiß. Ja? Gut, also wenn wir jetzt schon festgestellt haben, wir wollen irgendwie Datenschutz betreiben, wir wollen, dass die Software nicht nachgerüstet wird und ich will vielleicht auch von Anfang an klar definieren, wie die Daten verwendet werden, von wem und wann man sie löschen darf und wie lange sie aufbereitet werden. Da gibt es dieses, sagen wir mal, Konzept Privacy by Design. Privacy by Design hat diesen Namen spätestens seit 2010. Dieses Konzept wurde von der kanadischen Datenschutzbeauftragten entworfen als rechtliches und Anleitung für ein technisches Framework, womit ich von Grund auf Datenschutz einbauen kann. Ja? Es existieren da auch schon einige Ableitungen davon, Implementationen. Und das Nette an diesem Konzept ist, dass es sich herunterdestillieren lässt auf 7 Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, ich soll nicht wie bei bestimmten Social-Media-Plattformen draufkommen, ah ja, stimmt, ich hätte ja gern Datenschutz, also hätte ich ihn vielleicht einschalten müssen. Ja? Sondern Datenschutz, Privacy soll gleich von vornherein drin sein, ja? Im Sinne von soll proaktiv dabei sein, ohne dass ich ihn extra implementieren muss, anschalten muss, kontrollieren muss, ja? Sondern es soll umgekehrt sein. Also ich bin mal geschützt, bis auf eine Liste von Ausnahmen, die ich selbst definiere. Ja? Das klingt immer sehr sinnvoll. Heißt auch, Datenschutz soll Default sein. Das heißt, wenn ich eine Applikation installiere, verwende, mir einen Account generiere oder was auch immer mache, ja, dann soll per Default Datenschutz vorhanden sein, bis ich ihn schrittweise oder ganz auflöse. Ja, aber das muss eine aktive Handlung sein. Des Weiteren soll das Privacy oder der Datenschutz soll eingebettet sein ins Design. Hier ergibt sich das größte Problem bei dem Fahrplan, den ich eben erwähnt habe. Wenn ich einen Prototypen nehme, wenn ich einen Entwurf nehme, dann habe ich oft nicht das ideale Design. Ich meine, das ideale Design gibt es sowieso nicht. Ja? Aber es kann sein, dass ich dann bei einem Design lande, was ich nicht mehr ändern kann. Ja? Also wenn ich mal bestimmte Dinge definiert habe, bestes Beispiel im Internet, wenn sich mal Leute daran gewöhnt haben, dass sie Videos uploaden und runterladen können und streamen können, dann ist es zu spät für irgendwelche Nachrüstungen. Ja? Manchmal geht's, aber in der Regel muss das extra berücksichtigt werden. Das nächste, das widerspricht einigen Geschäftsmodellen, aber es soll halt so sein. Ich möchte, dass das Produkt, die Software oder was auch immer, die Plattform, was auch immer da implementiert wird, die volle Funktionalität hat, ohne dass ich irgendwie gedrängelt werde, jetzt gib doch deine Daten frei, jetzt lass dich doch beobachten oder gib mir doch dein Profil, sondern es soll voll funktional sein. Dann wurde eben in dem Vortrag auch erläutert von der ISPA über die E-Evidenz und diese Regeln, die auf uns zukommen. End-to-End-Security, Ende-zu-Ende-Sicherheit soll überall implementiert sein. Also sprich, wenn ich eine Applikation aus mehreren Teilen habe, also ein Teil ist auf dem Smartphone, ein Teil ist im Browser oder ein Teil ist auf dem Rechner oder wo auch immer oder im Auto, dann muss der Schutz von Anfang bis Ende gewährleistet sein. Ja? Also von der Wiege bis zur Datenbank quasi. Ja? Überall soll auf die Daten aufgepasst werden, überall sollen Schutzmaßnahmen sein. Das Ganze soll völlig transparent sein. Also es soll nirgendwo eine Blackbox geben, die sagt, ja, wir kümmern uns drum, du musst dir keine Sorgen machen. Und das Wichtigste ist, wer auch immer dieses Produkt, diese Software verwendet, entscheidet alles. Ja? Also alles, was den Datenschutz angeht. Das Konzept heißt Privacy by Design. Ich habe jetzt hier in den Slides auch später am Ende Links zu den Originaldokumenten von 2010 bis 2011 verlinkt, wenn sich da jemand mit beschäftigen will. Das ist sehr brauchbar zum Anfangen. Ja. So, wie schaut das jetzt Wirklichkeit aus? Ja? Also die wenige Software kann sich leisten, momentan von Grund auf neu zu beginnen. Manches verlässt sich auf irgendetwas, was schon existiert. Ja. Und das bedeutet, dass wir auch einige Konstrukte haben, die wir vielleicht nicht ganz rauskriegen. Ja? Ein prominentes Beispiel wurde auch mit der DSGVO, mit der Datenschutzgrundverordnung, eingeführt. gibt es aber auch schon länger, im CCC schon sehr lange, ja, ist die sogenannte Datensparsamkeit. Also sprich, wenn ich jetzt eine Software schreibe oder ein Produkt oder ein Framework, eine Plattform, dann sollte ich mir überlegen, welche Daten ich generiere und erhebe und speichere, weil je mehr ich das mache, desto mehr muss ich beschützen. Ja? Und das kennen wir aus dem Alltag. Also ich werde in einem Supermarkt selten nach einem Geburtsdatum gefragt, also meinem. Ja? Wenn ich was kaufe, kann ich das machen, ohne mein Geburtsdatum zu hinterlegen. Im Internet ist das üblich. Ja? Warum? Was hat dieses Datum mit meinem Einkaufsverhalten zu tun? Das hat natürlich sehr wohl was damit zu tun, aber wenn ich etwas designe, wenn ich etwas aufbaue, ist es günstig, so wenig Daten wie möglich zu erheben. Und es gibt da Offensichtliches, wie zum Beispiel die Anmeldedaten oder meine Profildaten, die kann ich minimieren. Also was brauche ich wirklich von einer Person, damit er sie es mein Tool verwenden kann, meine Plattform. Ja? Dann kommen wir zu Netzwerkadressen. Da gibt es auch schon rechtliche Rahmen, wo es heißt, IP-Adressen sind persönliche Daten, in manchen Ländern sind sie es nicht. Ja. Hebe ich die auf als Developer? Brauche ich die? Schaue ich nochmal nach? Ja, weiß ich nicht. Standorte, speziell bei mobilen Anwendungen hat man die oft. Ja. Oder eine Selektion von Applikationen. Ja. Also das sind offensichtliche Sachen. Nicht offensichtliche Sachen sind so die Betriebsdaten. Also wer sich schon mal je beim Smartphone-Hersteller seiner Wahl die Plattformdaten hat geben lassen, ist überrascht. Ja. Weil das sind einfach Logdaten über Aktivitäten drin, Verläufe, Zeiten. Ja. Dann sind generierte Daten drin von dem Gerät oder von mir selbst. Der sogenannte User-Generated Content, wenn Sie Content von Benutzern haben wollen, dann landet der bei Ihnen, der hat vielleicht privaten Inhalt, Bilder, Videos, ja. Das Ganze hat Metadaten und ganz wichtig, manchmal geht es auch um eingebettete Komponenten. Also wenn Sie zum Beispiel Tools verwenden, um Ihre Software zu bauen, dann kann es sein, dass diese Komponenten Daten erzeugen, ja, und die irgendwo anfallen, gespeichert werden, ausgewertet werden. Was die Einbettungen betrifft, die kennt auch jeder von Ihnen. Das erste sind zum Beispiel die klassischen Webfonts. Viele laden sich die Fonts von Google, weil dann braucht man sie nicht selbst hosten und aktualisieren, generiert aber Daten irgendwo anders, ja, die ich vielleicht gar nicht schützen kann. Dasselbe gilt für Softwarebibliotheken. Man lädt die gern von irgendwelchen Netzwerken runter, von GitHub oder wo auch immer her, von Content Distribution Networks. Aber die generieren dann natürlich auch Daten. Ja. Dasselbe gilt für Webservices. Sobald Sie eine Applikation bauen, die Sie mit anderen redet, ja, und da haben Sie zum Beispiel relativ rasch Content-Management-Systeme, Sie haben ein Plugin-System, die haben einen eigenen App-Store für Ihre Plugins, heißt, die müssen irgendwie nach Hause telefonieren, wenn Sie eine Extension nachrüsten wollen, ob es jetzt ein Browser ist, irgendwo muss das Zeug herkommen. Das heißt, Sie haben da Abhängigkeiten, Einbettungen, ja. Das gilt aber für alles, was Sie domainübergreifend machen. Es ist völlig egal, was das ist. Ja. Sobald Sie in Ihrer Applikation irgendeinen Link haben, der nicht auf Ihre Domain zeigt, haben Sie wahrscheinlich irgendeine Einbettung vorgenommen. Speziell bei Content Distribution und Hosting, das ist offensichtlich, weil wenn Sie zum Beispiel ein Content Distribution Network verwenden, dann wissen Sie wahrscheinlich in der Regel schon, was Sie machen. Ja. Aber heißt, Sie leiten dann Daten über Ihre Benutzer oder Benutzerinnen irgendwo anders hin. Ja. Und das hat dann solche Auswüchse, das ist relativ frisch. Ich weiß nicht, ob Sie die Plattform Imgur kennen, da können Sie Bilder tauschen, ja, oder Bilder anschauen. Ja. Also Sie laden ein Bild hoch, jemand schaut sich es an. Ein Webentwickler hat sich mal angeschaut, was passiert eigentlich, wenn ich ein Bild anschaue auf dieser Plattform. Wenn Sie da irgendwo draufklicken oder jemand schickt Ihnen einen Link, hey, schau mal, das ist lustig, ja, dann werden 354 Kilobyte Code runtergeladen, werden dann ausgeführt. Dieser Code verwendet dann 110 weitere Abrufe, ja, und dann können Sie ein Bild sehen. Das ging früher mit einem Call, ja, Image Tag, Source, fertig. Hat einen Grund, weil hier steckt natürlich ein Geschäftsmodell dahinter und diese 110 Calls sind halt, Entschuldigung, doch sehr sportlich. Ja. Aber ich habe es verlinkt, Sie finden es aber auch unter dem Tweet. Ja. jetzt stellt sich halt die Frage, wenn ich eine Software verwende, die Imgur verwendet oder ähnliche Dienste, habe ich das alles im Griff? Weiß ich das? Haben meine User zugestimmt? Ich weiß es nicht. Ja? Und um das Ganze ein bisschen zu illustrieren, ja, also die klassische Web-Applikation schaut ja nicht mehr so aus wie vor 20 Jahren. Sie haben alles nicht mehr auf einem Server. Wenn Sie eine ausreichende Größe haben und wenn Sie mehr als eine Handvoll Benutzer haben wollen, dann haben Sie in der Regel irgendein Hosting, ein Firewall-System, eine Internetanbindung, dann haben Sie Proxys, dann haben Sie Webserver, Datenbanken. Ja? Und die Betriebsdaten, die ich eben als implizit erwähnt habe, ja, die stammen von all diesen Komponenten. Ja? Also jedes System kann in einer oder anderen Weise Logs erzeugen. Das sehen Sie nicht. Ja? Das sehen auch oft die Developer nicht. Die Betreiber, die Sysadmins, die sehen das. Manche Betreiber heben sich die Logs auch eine Weile auf, aber die gehören eigentlich zu ihrer Applikation. Was die Software-Developer gerne dazugeben, sind die Bug-Logs. Also wenn sie wissen wollen, okay, da hat irgendein Login nicht funktioniert, da gab es einen Fehler, kann man Debugging ein- und ausschalten. Das generiert in der Regel auch Logdaten. Und die werden halt irgendwo gespeichert, zwangsläufig, sonst können sie sich nicht anschauen. Ja? Das bedeutet jetzt aber, ja, wenn Sie zum Beispiel eine Web-Applikation haben, die aus einigermaßen vielen Komponenten besteht, dann haben Sie irgendeine Datenstruktur. Das ist das Design, was ich eben gesagt habe. Das ist absichtlich etwas klein gehalten, weil es geht gar nicht darum, was Sie da genau haben, aber wenn Sie Daten speichern, die einigermaßen komplex sind und Beziehungen zueinander haben, dann versuchen Sie das nicht, wie Sie es vielleicht von den typischen Office-Programmen gewohnt sind, in einer Tabellenkalkulation in eine Tabelle zu geben. Also Hausnummer des Budgets des Staates Österreich in einer Tabellenkalkulation. Das kann man machen, ja? Aber in der Regel wird man das nicht tun. Man wird die Daten irgendwie logisch gruppieren, wird feststellen, okay, da gibt es bestimmte Datensätze, die gehören zusammen. Das ist eine Person, das ist eine Abteilung, das ist ein Auto, das ist eine Telefonnummer, das ist was auch immer, ja? Und Sie haben dann Verweise zwischen diesen einzelnen Teilen. Ja? Zum Beispiel, Sie haben da links oben haben Sie einen Personensatz, Personendatensatz. Sie geben einer Person eine ID und diese ID wird dann als Referenz verwendet, überall dort, wo Sie auf eine Person zeigen müssen. Ja? Und dasselbe Spiel können Sie halt beliebig wiederholen. Ja? Wenn Sie diese Verknüpfungen einmal haben, ja, dann entscheiden diese Verknüpfungen auch ein bisschen darüber, wie Sie jetzt Daten finden, wie schnell das geht, wie gut das geht, aber es entscheidet auch darüber, wie die Daten verknüpft sind. Sie können teilweise da schon ein Profil einbauen, das dann automatisch entsteht. Ja. Aber viel wichtiger ist, was ist, wenn Sie daran irgendwas ändern müssen? Da muss das Design das vorsehen. Also zum Beispiel, wenn Sie hier links oben nehmen, eine Person, die hat einen Verweis, der in einer anderen Tabelle in einem anderen Datenkonstrukt verwendet wird und Sie löschen diese Person und die ID ist weg. Was passiert dann? Dann haben Sie IDs drin, die niemand mehr verwendet. Die können Sie zwar leer lassen, aber es kann sein, dass Ihre Datenbankstruktur dann leidet. Und das ist noch eine Leitvariante. Wenn Sie moderne Systeme haben, dann kann das durchaus so aussehen oder noch größer. Also es gibt Applikationen, die haben 15.000 Datenbanktabellen, die bringen Sie mit bei der Installation und die werden dann vielleicht teilweise gefüllt oder auch irgendwie gefüllt oder auch gar nicht gefüllt in großen Teilen. Aber das ist alles Teil des Designs. Ja? Warum ist das ein Problem oder was ist das für eine Herausforderung? Wenn Sie jetzt die Datenschutzgrundverordnung nehmen als Beispiel, ja? Die Datenschutzgrundverordnung gibt ja einzelnen Personen gewisse Rechte. Also Sie können sich schon fragen, was hast du denn alles über mich? Erzähl mal. Ja? Dann wollen Sie das wahrscheinlich wissen. Und dann muss auch wer auch immer die Software geschrieben hat, diese Information bereitstellen. Wenn Sie diese simple Geschichte haben wie diese, ja, eine Person mit einer ID möchte wissen, was habt ihr denn alles über mich? Dann suchen Sie de facto in Ihrem Design nach den IDs. Und wenn Ihr Design groß genug ist, dann können Sie lange suchen. Und ich hoffe, dass Ihr Code dann so gut dokumentiert ist und Ihr Datenbankdesign, dass Sie das auch alles wirklich wiederfinden, weil sonst können Sie nämlich diese Auskunft nicht machen. Ja? Dann können Sie sagen, ja, ich habe wahrscheinlich das über dich oder mehr. Ja? Aber ich glaube nicht, dass das im Sinne der DSGVO ist. Ja? Und das ist jetzt nur der Lesezugriff. Das ist nur Read-Only, nur Lesen. Wenn Sie jetzt eine Korrektur haben, dann müssen Sie das in Ihrem schönen Datenmodell überall machen. Ja? dann haben sie einen Prozess und sie müssen prüfen, und ist das überhaupt geändert, wie lange dauert das, bis die Applikation das schafft. Ja. Es gibt zum Beispiel da einen großen bekannten Anbieter von E-Mail-Server-Software, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, wo zum Beispiel bei ausgedehnten Netzwerken in Firmen die Änderung eines Accounts bis zu 3 Tage dauern kann, bis sich das herumgesprochen hat. Ja. Spricht nicht für das Design. Und wenn Sie halt so ein Design gebaut haben, viel Spaß. Ja. Dann haben Sie das Löschen. Was machen Sie mit dem Löschen? Ja. Also klar können Sie Einträge löschen, aber Datenbanken mögen das nicht, wenn Sie beliebige IDs löschen, dann wird das Ganze ein bisschen inkonsistent. Da haben Sie vielleicht verwaiste Datensätze, die müssen Sie dann auch löschen, wenn Sie die brauchen. Müssen Sie die irgendwie kopieren oder wie auch immer. Das muss Ihr Design alles abfangen. Dann könnte jemand sagen, ja okay, ich sehe jetzt, deine Plattform ist gut dokumentiert, du verwendest 20 Komponenten. Ich hätte jetzt gern, dass du meine Daten nur in diesem Teil deiner Applikation zurückbehältst und nur dort verarbeitest. Ja? Hoffentlich kann man das abbilden. Ja? Weil das sind Sachen, die muss man eigentlich berücksichtigen. Und ich bezweifle, dass die ersten Prototypen von einer Software das alles schon als Use Case beim Design des Datenmodells abgebildet haben. Ja. Weil das Ganze, wie gesagt, geht komplizierter, und das ist jetzt gar nicht mal irgendwas ganz Wildes. Sie kennen alle die Wikipedia. Das ist die Datenbankstruktur des MediaWikis, mit dem Wikipedia gebaut wird. Ja. Sie sehen diese gestrichelten Linien und die durchgezogenen Linien, das sind alles IDs. In dem Fall ist natürlich bei einem Wiki die persönlichen Daten, wenn sie nicht im User Generated Content stehen, beschränkt, weil sie haben die Accounts und alles, was zu Accounts dazugehört, aber das könnte auch irgendwas anderes sein. Ja? Und sie könnten ja auch, weil ich eben gesagt habe, Komponenten, was ist, wenn sie mehrere Applikationen kombinieren? Ja? Ihr Lieblings-Office-Programm mit einer Datenbank, mit einer Webseite, ja? Oder mit einem Blog oder mit einem Wiki oder alles zusammen. Ja? Dann kommen automatisch Verknüpfungen ins Spiel, ja, die dann wiederum auf Web-Services basieren. Und Sie haben dann relativ viele Abhängigkeiten drin. Und nochmal die Frage nach, welche Daten haben Sie denn über mich, ja, wird dann nicht ganz trivial zu beantworten sein. So, was können wir da machen? Also erstens, so wenig Daten wie möglich. Verknüpfungen reduzieren versucht man sowieso schon, um Datenbanken das Leben leichter zu machen. Ja. Geht nicht immer. Ja, und wenn niemand weiter weiß bei der Softwareentwicklung oder auch sonst, dann ruft man meistens nach Kryptographie. Das sind beide Richtungen. Also entweder wollen sie was verschlüsseln, weil sie nicht mehr weiter wissen, oder sie wollen eine Verschlüsselung aufbrechen, weil sie nicht mehr weiter wissen. In beiden Fällen endet das immer beim selben. Ja. Der Ansatz ist nur ein anderer. Aber, und das kann ich Ihnen sagen, ich sage jetzt nicht, dass kein Developer, keine Developerin Verschlüsselung versteht, das schon, aber es löst Ihre Probleme nicht automatisch. Sie müssen sich noch überlegen, was Sie jetzt eigentlich machen wollen. Ja, also wofür wollen Sie das jetzt einsetzen und wie? Ja, weil klassischer Fall ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Sie haben mitbekommen, dass mittlerweile fast alle oder viele Webseiten von HTTP auf HTTPS umgestellt haben. Das ist prinzipiell eine gute Sache. Auch wenn Sie mal Ihr Smartphone beobachten, wenn Sie feststellen, die meisten wichtigen Sachen, die das Ding lösen muss, also App-Store-Kommunikation, Telemetrie, ist auch eine Datenschutzgeschichte, aber es ist zumindest Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das ist die erste Anwendung, auf die man immer kommt. Die zweite ist aber wesentlich wichtiger, weil Sie müssen ja die Daten, wenn Sie sie transportiert haben, weiterhin beschützen. Also Sie können ja nicht aufhören, können ja nicht sagen, okay, dann haue ich das einfach irgendwo rein und das kann jeder lesen und wird schon passen. Sie brauchen es auch in der internen Logik. Ja? Glücklicherweise verwenden einige Frameworks die Kryptographie schon per se oder von Haus aus, zum Beispiel wenn Sie Passwörter haben, wenn Sie Systeme haben, die mit Authentisierung zu tun haben, dann ist in der Regel das Passwort nicht im Klartext gespeichert. Es ist entweder verschlüsselt oder in eine Form gebracht, aus der es nicht wieder zurückübersetzt werden kann. Das ist die harmloseste Variante, da kann man zwar auch Fehler machen, aber Sie könnten die Kryptographie auch für Ihre interne Logik verwenden. Wenn Sie das in Ihr Design einbauen, dann könnte die Kryptographie Ihnen ein bisschen weiterhelfen, aber Sie müssen die Schlüssel verwalten. Also viele, die sagen, da muss man verschlüsseln, verstehen nicht oder überblicken nicht die ganze Implikation. Wenn ich verschlüssele, muss ich die Schlüssel verwalten, weil wer die Schlüssel hat, ja, hat Zugang zu den Daten. Das ist auch ein schöner Test für alle Plattformen, die ihre Daten haben. Ja, also wenn Sie sich einer Plattform anvertrauen wollen und Sie wissen nicht, ob der Betreiber, die Betreiberin, die Firma, die Organisation Zugang zu Ihren Daten hat, dann überlegen Sie sich einfach, wo der Schlüssel ist. Mit Glück können Sie das herausfinden, meistens nicht. Oder vielleicht können Sie sich noch erinnern, vielleicht haben Sie irgendwie bei der Errichtung eines Accounts einen Schlüssel gemacht. Und wenn der bei Ihnen liegt, dann haben nur Sie Zugang. Wenn nicht, hat jemand auch Zugang. Aber das müssen Sie verwalten, auch in Ihrer Software, in Ihren Komponenten und was auch immer Sie dann sonst noch tun müssen. Ja? Die wichtigste Eigenschaft von der Kryptographie, auf die ich jetzt hinaus will, ist, es ist eine elegante Form der Datenzerstörung. Verwenden Sie Daten, verschlüsseln Sie sie, solange Sie die Daten verwenden wollen, heben Sie sich den Schlüssel auf. Und wenn Sie die Daten zerstören wollen oder nicht mehr zugänglich machen wollen, vernichten Sie den Schlüssel. Dann kann eigentlich niemand mehr auf die Daten zugreifen. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache, es sei denn, jemand errät den Schlüssel. Aber das kann Ihnen zum Beispiel helfen bei diesen Verknüpfungen von Informationen. Wir haben eben gesehen, in Datenbanken haben Sie IDs, die vielleicht auf Tabellen zeigen, vielleicht intern verwendet werden, irgendwelche Identifikatoren, ja, die auf eine Person zurückzuführen sind. Und Sie könnten zum Beispiel hergehen und könnten eine Übersetzungstabelle machen. Also Sie verschlüsseln die ganzen Kennungen, die Sie sonst verwenden, ja, speichern die verschlüsselt in einem sensitiven Bereich und nur auf Bedarf werden sensitive Daten, in dem Fall auch persönliche Daten, aufgeschlossen und identifiziert. Und Sie werden lachen, dieses Konzept stammt tatsächlich von der NSA. 2000, Ende 90er Jahre, Anfang 2000, also vor 9/11, haben sich NSA-Analysts gedacht, dass die Überwachung ja doch irgendwie persönliche Daten enthält. Finde ich sehr löblich. Ja. Und die haben in eines ihrer Überwachungsprogramme eine automatische Verschlüsselung von Identitäten eingebaut, die man natürlich rückgängig machen kann, aber sie wollten einfach, dass man das nur im Anlassfall macht. Also nur dann, wenn man wirklich wissen muss, wer ist diese Person oder dieses Objekt. Ja. Diese NSA-Analysts wurden rechtlich verfolgt und beinahe ins Gefängnis gesperrt. Ihr Programm kam nicht zum Einsatz, wir haben jetzt was anderes. Ja. Aber das Konzept ist auf jeden Fall ganz praktisch, weil das kann man sich zu eigen machen. Weil das Problem ist, auch in der Systemadministration, Sie müssen manchmal Daten erfassen, die zum Beispiel auf Personen und Rückschlüsse ziehen. Klassiker sind E-Mail-Logs oder wie auch immer. Ja. Für gewisse Fragestellungen brauchen Sie keine persönlichen Informationen, weil zum Beispiel, um zu zählen, wie viel Last der Mail-Server hat, müssen Sie nicht wissen, wer jetzt Mail schreibt. Sie müssen nur wissen, wie viel. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel die Information erfassen, entweder ganz unbrauchbar machen oder mit einem Schlüssel versehen, für den Fall, dass Sie eine gewisse Transaktion nachschauen wollen. Ja? Und dasselbe können Sie aber machen mit verschiedenen anderen Datenbanken, Datenbanksystemen. Ja? Und können dann, bei Bedarf diese Daten erfassen. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne, dass du alle meine Kennungen oder alle meine Daten, die zu mir gehören, zerstörst, können Sie entweder die Daten natürlich löschen oder den Schlüssel löschen. Dann haben Sie in einem ersten Schritt mal sehr schnell die Daten beseitigt. Ja? Markieren halt, es gibt keine Infos über diese ID, es ist irgendein anonymer Account. Ja? Dann bleibt die Konsistenz Ihrer Datenbank aber bestehen. Ja? Also das ist ein potenzieller Einsatz von Kryptographie, der wird auch tatsächlich eingesetzt. Ja? Nicht von allen oder leider von zu wenigen, aber sowas kann man zum Beispiel machen. Ja? Und das war im Prinzip meine Überleitung zur Anonymisierung. Also Anonymisierung richtig hinzukriegen ist ziemlich schwer. Ja? Und ich habe die Erfahrung gemacht, wie andere im Web, dass der persönlichen Anonymisierung, zum Beispiel durch das Tor-Netzwerk, durch manche Software-Plattformen Steine in den Weg gelegt werden. Also ich verwende Tor täglich, stündlich, minütlich fast. Ja. Also Systeme verwenden Tor, mein Smartphone verwendet Tor. Da ist nichts dabei. Ich musste noch niemanden attackieren oder musste mich in die Luft sprengen. Ja. Das kann man machen, aber es macht keinen Sinn. Die Leute, die Tor verwenden, haben meistens ein Schutzbedürfnis. Ja. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel hergehen als Webdeveloper oder als Administrator und bestimmte Benutzung ihrer Software nicht über Tor erlauben, dann treffen sie Entscheidungen für Menschen, die das vielleicht nicht wollen. Ja? Also das ist ein Beispiel. Es gibt eine Webseite, die sammelt, wie viele Webseiten Tor blockieren. Ja? Es scheint irgendwas dran zu sein. Also irgendwie fühlt man sich dann besser, wenn man das macht, und man fühlt sich weniger angegriffen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist keine Wertung. Sie finden Tausende von Webseiten, die das machen. Ja? Aber warum macht man das? Weil wenn Sie zum Beispiel anonyme Zugänge blockieren, hilft Ihnen das überhaupt nichts. Ja? Also wenn Sie jemand wirklich attackieren will, dann kann er oder sie das durchaus machen. Ja? Die Angriffe, die über Tor kommen, in der Regel haben die die Qualität von Scans. Ja? Man kann natürlich das Tor-Netzwerk verwenden, das wird auch teilweise gemacht. Ja? Aber sie beseitigen damit ja die Ursache nicht, weil sie müssen sich ja trotzdem verteidigen. Sie können ja schwer sagen, naja, ich brauche keine Firewall, meine Web-Applikation braucht nie über Sicherheit überprüft zu werden, weil ich blocke ja Tor. Ja? Viel Spaß dabei. Und was sie tatsächlich machen, ist, sie gefährden bestimmte Personengruppen. Ja? Also ich traue mich jetzt nicht mehr zu sagen, dass man in westlichen Ländern weniger überwacht wird als woanders. Das ist gar nicht mehr der Fall. Ja? Aber es gibt durchaus Personengruppen, die sie gefährden, wenn sie denen die Anonymisierung nehmen. Ja? Weil es gibt auch Profile, die lebensgefährlich sind. Und wenn Menschen Tor verwenden müssen, dann haben sie meist einen Grund dafür. Ja? Und wenn wir zum Beispiel sehen, aha, da wird irgendwas geblockt, Tor wird geblockt, dann weiß ich, da wird es Schwachstellen geben, nach denen keiner gesucht hat. Weil Torblocken ist leichter, als Schwachstellen im eigenen Netzwerk oder in der eigenen Applikation zu beseitigen. Bedeutet, für jemanden, der eine Applikation ins Netz stellt, die Applikationen sollten durchaus diese Maßnahmen annehmen. Es gibt auch viele Webseiten, die überhaupt kein Problem damit haben. Ja? Lustigerweise auch österreichische Banken, ja, die blocken da nichts, das Finanzministerium schon, komisch, aber soll sein. Aber es spricht nichts dagegen, weil Tor wird primär für Web-Traffic eingesetzt. Man kann auch anderes damit machen, ja. Aber jede Web-Applikation funktioniert über Tor und sollte es auch. Ja? Und das nächste ist, wenn Sie Angst vor anonymen Menschen haben, dann sollten Sie ein Geschäftsmodell wählen, wo Sie keine Neukunden brauchen. Weil die kennen Sie in der Regel nicht. Und wenn die über Tor kommen, werden Sie sie nie kennenlernen, wenn Sie blocken. Ja, was bedeutet das jetzt? Also wie gesagt, ich habe jetzt den Passus Secure Coding ein bisschen ausgeklammert, weil die Maßnahmen, die ich jetzt alle erwähnt habe, ja, bedingen natürlich, dass Sie eine Applikation umsetzen in Code, die keine Schwachstellen enthält, die Daten nicht irgendwo ablegt, wo andere Zugänge haben. Das heißt, Sie brauchen irgendwie ein Berechtigungskonzept. Ja. Und Secure Coding, Secure Design ist implizit. Und Privacy by Design gehört dazu. Also es ist nicht dasselbe. Wir hatten schon Vorträge hier in der Privacy Week, wo genau erklärt wurde, Sicherheit und Privacy, also Security, Privacy, Datenschutz, Sicherheit, IT-Sicherheit, die gehören so zusammen. Aber sie haben beide ein bisschen andere Ausrichtung. Ja? Da sind sehr große Übereinstimmungen dabei. Die müssen allerdings nicht immer gleich sein. Ja? In der Regel unterstützen sich diese Konzepte. Und das Erste, was Sie machen sollten, wenn Sie Code haben, wenn Sie ein Projekt verwenden, wenn Sie eine Applikation installieren, schauen Sie sich mal an, welche Daten werden verarbeitet, welche Daten sind minimal notwendig, plus welcher Code ist dafür notwendig. Ja? Also ich hätte von Imgur gern gewusst, wieso man 110 Requests für ein Bild braucht. Ja? Es gibt sicher einen Grund dafür, ich glaube nicht, dass er sinnvoll ist. Ja? Aber Sie können Ihre eigene Applikation auch mal hinterfragen. Was passiert eigentlich, wenn ich mich da einlogge, damit arbeite? Ja? Welche Daten gehen da hin und her? Ja? Und versuchen Sie, Code-Minimierung ist nie schlecht, ja? Aber versuchen Sie es auch bei den Daten zu halten. Das nächste ist, das wird ungern gemacht. Natürlich müssen Sie, wenn Sie ein Datendesign wählen oder wenn Sie eine Datenbank designen und überlegen, wo speichere ich jetzt eigentlich wirklich irgendwas, ja, natürlich müssen Sie die Daten einteilen und natürlich müssen Sie sagen, okay, die Passwörter kommen jetzt mal dahin und die kommen dahin und die Personen da und die Daten da, aber versuchen Sie auch wirklich durch Ihren Code hindurch Klassifizierungen einzuführen. Also welcher Code arbeitet zum Beispiel mit sensitiven Daten? Ja? Kann man den vielleicht irgendwo anders parken oder in eine Klasse verpacken, die sensitive Dinge macht? Und können Sie vielleicht normalen Code in Anführungszeichen definieren, der nicht sensitive Dinge macht? Ja? Also das habe ich jetzt absichtlich so beschrieben, dass es nicht nur Code und Daten sind, weil oft denkt man bei Klassifizierung immer an streng geheim, öffentlich, limited, ja, Dokumente. Code ist genauso zu klassifizieren. Also es gibt Code, der macht sensitive Sachen, ja, und es gibt Code, der macht Wartungen, alltägliche Sachen oder ich sag mal, reinigt irgendwelche Datenstrukturen. Ja. Und die Datenstrukturen bestimmen letztlich, ja, wie Privacy by Design bei Ihnen umgesetzt ist. Ja. Sie müssen leicht zugreifen können, das bedingt auch schon der Code. Ja. Also wenn Sie für eine Abfrage 20 Datenbanktransaktionen brauchen, um eine Information rauszuholen, kann mal passieren, sollte nicht die Regel sein. Ja. Wenn der komplette Code Ihrer Applikation alle Datenstrukturen lesen kann, verändern kann, dann müssen Sie sich über das Trennen mal ein bisschen Gedanken machen. Ja. Sie brauchen ein Berechtigungssystem, auch auf Code-Ebene. Und die Datenstrukturen müssen aber vollständig kategorisiert werden. Also Sie können nicht Privacy Design für 80% Ihrer Datenstrukturen machen. Ja? Entweder Sie machen es ganz oder Sie machen es gar nicht. Das heißt, es muss unbedingt vollständig sein. Ja? Sonst haut das einfach nicht hin. Dann beschäftigen Sie sich mit Anonymisierung und Pseudonymisierung. Erstens, um Ihre persönlichen Daten in den Datenbanken richtig abzulegen, um Lösch-Requests richtig abzubilden. Und ganz wichtig, wenn Sie Debugging machen an Ihrer Applikation, es wird gerne gemacht, oder gerne, es ist Usus, ja, dass man Debug-Logs schreibt, natürlich nicht auf Produktivsystemen, aber man wird wahrscheinlich mit Personen irgendwas testen wollen, ja. Dann überlegen Sie sich, wie Sie die Debug-Informationen so aufbereiten, dass Sie noch herauslesen können, was eigentlich jetzt das Problem ist. Aber schauen Sie, dass Sie keinen Sondermüll produzieren, den man dann in Glas gießen und vergraben muss. Ja? Also auch Debug-Logs enthalten schnell mal irgendwelche Sachen, wo man sagt, ja, das zeichne ich jetzt mal gern alles auf. Ja, Klassiker auch bei Netzwerk-Applikationsentwicklung. Ich sniff jetzt mal alles mit, ja. Ich habe dann einen Haufen von Daten da drin, die ich vielleicht gar nicht haben will. Verschlüsselung hin oder her. Überlegen Sie sich, wie Ihre Applikation die Datensätze, die Sie brauchen, zu Debug-Zwecken, auch zu Produktionszwecken, pseudonymisieren können. Das wird wahrscheinlich der Hauptanwendungsfall sein. Oder wenn Sie wirklich sagen, naja, interessiert mich nicht, mein Geschäftsmodell ist ein anderes, ich muss nicht spionieren, wie Sie anonymisieren können. Ja. Und das ganz Wichtige zum Schluss, es gibt Kombinationen, die können Privacy by Design nicht nachrüsten. Das trifft speziell auf Softwareprojekte zu, die auf Komponenten angewiesen sind oder auf fertige Applikationen. Ja. Gutes Beispiel ist, bestimmte Content-Management-Systeme, auch wenn sie sich selbst hosten, ja, sei es jetzt WordPress oder wie auch immer, ja, die haben natürlich gewisse Kopplung, sei es zu Ihren Plugins oder Sie haben irgendwo eine Selektion installiert, dieses Plugin vom Web oder sowas, ja, um, ich sag mal, gewisse Aktionen bequem durchführen zu können. Aber es gibt halt auch Komponenten, speziell, wenn Sie Komponenten nehmen bei Cloud-Plattformen, die zum Beispiel auch als Hauptgeschäft Werbung haben, ja, oder Buchgeschäft oder was auch immer gerade. Kann es sein, dass Sie dann dort Daten generieren, die sind dann zwar durch diese wundertollen internationalen Abkommen gedeckt und alle haben sich lieb und Privacy ist das erste Ziel von allen, mag alles sein, ja. Aber wenn Sie Cloud-Plattformen verwenden, ja, oder auch Komponenten, die irgendeine andere Interaktion haben, es muss jetzt nicht die böse Cloud sein, die kann man auch verwenden, je nachdem, was Sie vorhaben, ja. Kann auch ein ganz normales Content Distribution-System sein oder eine Firewall. Es gibt auch Firewalls, die inspizieren was. Dann haben sie aber Logs und dann haben sie wieder die Daten irgendwo abgeführt. Je nachdem, welche Kombination sie wählen und welchen Hersteller und welchen Code und ob der jetzt frei ist oder proprietär, das spielt alles keine Rolle. Sie können auf Kombinationen kommen, wo sie Privacy by Design nicht ganz durchsetzen können. Und diese Limitierungen, die müssten sie sich dann genau durchdenken und dann überlegen, wie gehe ich damit um. Ja. Aber das ist mal das Fazit von meiner Erfahrung aus. Vielleicht haben Sie andere Erfahrungen gemacht. Wenn ja, würde ich die gerne hören. Und wenn ich was ausgelassen habe, was Sie interessiert, würde ich das auch gerne hören.
Also was mir jetzt ein bisschen gefehlt hat in dem Vortrag, ist irgendwie wirklich, wie ich jetzt als Software-Developer wirklich drauf eingehen kann, weil die meisten Punkte kann ich eigentlich als Software-Developer gar nicht entscheiden, sondern die werden mir vom Management so vorgegeben, womit ich dann eigentlich ja, das Ganze so umsetzen
also
muss.
Also ja, das ist richtig und oft kann man als einzelner Softwareentwickler, ich sag mal, am Konzept der Software nichts ändern. Klassischer Fall ist zum Beispiel, wir hatten das jetzt vor ein paar Wochen an der FH, da hat sich ein Student Alexa Skills angeschaut. Alexa Skills, falls Sie es nicht wissen, Sie können für dieses Voice-System Alexa, können Sie eine eigene Applikation schreiben. Sie verwenden das Framework und Sie können dann zum Beispiel Ihren Lichtschalter zu Hause mit Alexa steuern, Ihren eigenen Lichtschalter. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel in den ganzen Softwareprojekt das definiert ist, wir brauchen das oder wir brauchen den App Store sowieso, ob das jetzt Google oder Apple ist, ist eigentlich völlig egal, dann können Sie das nur als Limitierung auffassen. Ja? Und dann können Sie aber auch nur schauen, okay, welche Daten, deswegen habe ich gesagt, Sie reden sowieso mit Web-Services, es gibt kaum eine Applikation, die noch mit sich selbst klarkommt. Ja? Dann überlegen Sie sich, okay, aber wenn ich das schon mache, welche Daten gehen denn darüber und kann ich vielleicht da irgendwie irgendwas tun? Ja? Also Klassiker ist zum Beispiel, wird ja auch in der Softwareentwicklung gemacht, muss ich, wenn ich jetzt eine Applikation bin, die User hat, muss ich zum Beispiel einen Webservice verwenden mit einem Account pro User oder kann ich Role-Accounts verwenden, die dann wiederum eine Klasse von Benutzern sammeln und sagen, hey, das war die Rolle sowieso und wer das jetzt war, muss jemand anderer entscheiden. Ja? Deswegen habe ich die Beispiele rausgelassen, weil man kommt da vom Hundertsten ins Tausendste und ich gebe Ihnen recht, wenn das Produkt sagt, das ist die Plattform, das sind die Geräte, ja, dann ist das so. Ja. Und dann kann ich nur in diesem Rahmen agieren und kann schauen, okay, was kann ich jetzt noch machen? Ja. Das ist mehr, bessere Idee habe ich nicht. Ja. Weitere Frage? Fragen?
Ah, ja, schau. Gibt es noch Fragen oder eine Frage? Ja, doch noch, bitte.
Danke für den Vortrag erstmal. Kannst du ahnen, wo die 110 Requests von Ingur hingehen und was damit angestoßen wird?
Also ich habe auf Twitter, ich wollte das Bild abbilden mit dem Request. Das Blöde ist nur, das ist so lang, dass man nichts mehr sieht. Ja? Ich habe den Tweet verlinkt, den findet man aber auch. CSS Wizardry heißt der Twitter-Account. Ja. Ich habe es versucht, das Bild zu vergrößern. Ich habe es auch nicht geschafft. Jetzt mag es an meinem vielen Adblockern oder Addons liegen. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber Background ist, die verwenden ein React-Framework, tun da irgendwas und es dürften anscheinend sehr viele Framework-Calls sein, die mit Ingo selbst zu tun haben. Ja. Aber warum sie das machen, weiß ich leider nicht.
Frage beantwortet. Noch weitere Fragen? Nein. Dann eine. Doch, entschuldige.
Danke für den Talk. Ich hätte eine Anmerkung, wenn das genehm ist.
Sehr gerne, ja.
Ich halte es für wichtig, dass man beim Testen der eigenen Applikation nicht mit echten Daten arbeitet, sondern mit Testdaten, weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass immer wieder die Testsysteme schlecht abgesichert waren und aus Faulheit reelle Daten genutzt wurden. Und dann liegt das Testsystem ewig irgendwo rum und dann wird es doch mal von jemandem entdeckt und der zieht eine Kopie. Das ist eine ganz bescheidene Sache.
Ja, da gebe ich recht. Echte Testdaten zu finden ist verdammt schwierig, aber ich kenne es von der anderen Seite. Wir haben schon über Testsysteme bei Sicherheitstests Zugang erlangt. Ja. Geht auch. Ja. Und ich habe jetzt hier noch einen Punkt, also ich habe mich sehr, ich habe mich fast auf die Hände setzen müssen beim Schreiben. Ich habe jetzt zwei Dinge nicht thematisiert, weil das dann ein eigener Vortrag wird. Machine Learning und die künstliche Intelligenz, sagen wir so, ja, die es ja nicht gibt. Ja. Aber da ist das mit den Testdaten besonders kritisch, weil wenn ich jetzt Machine Learning verwende, sind ja meine Testdaten auf Basis von Menschen entstanden oder Situationen. Ja, und dann muss ich mal überlegen, wo kriege ich die Daten her? Aber ich gebe dir vollkommen recht, die Testdaten gehören zur Applikation wie der Code. Ja?
Führt natürlich grundsätzlich aber zu ein paar Problemen auch. Ne?
Ja.
Wenn ich Testdaten habe, können in den Testdaten strukturelle Fehler drinnen sein, die genau. Dann wieder mit reinnehmen. Oder irgendwann muss ich dann unter Anführungszeichen mit den Live-Daten ja testen. Also das wird man es in manchen Dingen nicht erspart bleiben.
Ja. Ja.
Mhm. Vielen Dank. Einen kräftigen.
Ich habe noch eine Anmerkung. Ja. Weil ich draufgekommen bin beim Schreiben von diesem Vortrag, dass mir Beispiele fehlen. Wenn jemand da eine Idee hat, die zu sammeln, oder wenn es konkrete Fragen gibt, die kann man auch anonym stellen oder pseudonym. Mir geht es darum, dass man ein paar Use Cases vielleicht zusammensammelt. Ich möchte nämlich eine Art Bibliothek erstellen für Secure Coding Samples, also wie man es nicht macht und wie man es macht. Und dasselbe könnten wir vielleicht hier für diesen Teil machen. Wenn da jemand Input hat, bitte zu mir. Kontakt ist in den Folien.
Danke, einen kräftigen Applaus. Für den Links. Wunderbar, vielen Dank.